Wir begrüßen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur zweiten Folge des Podcastes zur Semi-Schulgeschichte. Hinter dem Mikrofon befinden sich wieder
Daniel Mader
und Steffen Deibel. Daniel, ich habe mir für den heutigen Podcast etwas überlegt. Und zwar habe ich gedacht, bevor wir jetzt anfangen, über die historischen Fakten zu sprechen, lass uns doch erstmal über Gefühle sprechen.
Jesus.
Okay. Nein, keine Angst. Mich würde aber Folgendes interessieren, nämlich, wie ging es dir, als du das erste Mal das Schloss gesehen hast? Was hast du bei diesem schönen Anblick gefühlt? Lass uns doch mal ein bisschen Einblick in deine Gefühlswelt erhalten.
Ja, das Schloss an sich war da in dem Moment etwas nebensächlich. Es war sehr, sehr heiß, der letzte Tag vor den großen Ferien. Ich hatte noch keine Anstellung nach dem Referendariat und war hier zum Bewerbungsgespräch geladen. Es war 24 Stunden Lauf, ein riesiges Tohuwabohu. Ich war da auch etwas erschlagen. Ich habe mich natürlich auch verlaufen und gar nicht die Verwaltung oder das Sekretariat gefunden, bis dann eine Kollegin, die zwischenzeitlich schon in Pension ist, gesehen hat, dass ich hier wohl zum Bewerbungsgespräch bin und hat dann mich im Prinzip da auch geleitet, wo ich hin muss.
Aber mittlerweile gefällt dir dieser Anblick, wenn du übers Kochertal von Schäfflens morgens hierher fährst und du siehst dann so im Nebel das Schloss aufgehen?
Das ist natürlich der Fixpunkt, ja, wenn man an der Tankstelle dann runterfährt hier, sticht das schon raus als Gebäude und ist natürlich jetzt auch mit positiven Gefühlen besetzt. Hatte dann zum Glück alles funktioniert. Nur fand ich ein bisschen schade, dass, als mir dann klar geworden ist, dass überhaupt im Schloss der Unterricht gar nicht stattfindet, sondern hier dann eher die Verwaltung ist und das Internat. Wie war denn das bei dir? Was hattest du denn für Gefühle?
Also grundsätzlich lösen historische Gebäude bei mir immer Glücksgefühle aus. Das ist wie wenn man gutes Essen riecht. Es fängt überall an zu kribbeln im Körper. Man überlegt sich, wie war das da wohl früher? Du kennst doch auch noch die Vorstellung, wenn du als kleines Kind irgendwo eine Ritterburg gesehen hast, wenn man dann sofort im Kopf anfängt zu überlegen, wie da die Ritter ins Schloss geritten sind. Und bei mir ist es auch so wie bei dir, wenn ich meine Frau morgens am Garne am Gymnasium abliefer und habe dann so von der anderen Kocherseite diesen Blick auf unser Schloss, wie ich gerade schon beschrieben habe, schön im Nebel dann liegt. Das gefällt mir schon sehr gut. Also das Schloss ist einfach ein historisch schönes Gebäude und wir wissen ja alle, der Mensch braucht Schönheit. In diesem Sinne sind wir hier eigentlich genau richtig.
Okay, weg von den Gefühlen hin zur Geschichte. Thema ist ja heute das Lehrerseminar. Wir haben uns vorgenommen, die Gründung einmal durchzusprechen und dann den Seminaralltag auch zu beleuchten.
Wir wollen dann noch einen Einblick in die Ausbildungsstruktur geben, bekannte Semis vorstellen. Jetzt habe ich den Begriff Semi gebraucht. Wissen ja vielleicht die Zuhörer auch nicht, warum wir uns eigentlich heute alle Semis nennen, unsere Schüler ja auch. Dieser Spitzname rekurriert nämlich genau auf die Zeit des Lehrerseminars. Also Seminar sind wir heute nicht mehr, aber wir sind hier immer noch die Semis. Und hier am Semi stand schon immer der Mensch im Mittelpunkt. Wir hatten, wie wir später gleich sehen werden, einige spannende und interessante Persönlichkeiten, die hier die Ausbildung durchlaufen haben. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Vielleicht brauchen wir auch zwei Folgen dafür. Da schauen wir jetzt mal, wie es läuft. Aber lass uns doch direkt anfangen mit der Seminargründung. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, 1873 ging es los. Ein großer Festakt und hier in Künzelsau wurde entsprechend ein neues Lehrerseminar gegründet. 1873, bei uns Historikern klingelt es da, wenn wir diese Jahreszahl hören. Ich würde es jetzt dir überlassen, für unseren Zuhörer mal diese Zeit der Seminargründung in den historischen Kontext einzuordnen.
Ja, 1871 ist da das zentrale Jahr. Ab diesem Zeitpunkt haben wir überhaupt erst ein Deutschland, da dann unter preußischer Führung das Kaiserreich gegründet wird. Bismarck stülpt im Prinzip diesen Obrigkeitsstaat über im Spiegelsaal von Versailles nach drei Kriegen, den Reichseinigungskriegen, die er geführt hat oder die Preußen geführt hat.
Ich wusste, dass du auf die Kriege anspielen wirst.
Zuerst gegen die Dänen, dann eben der sogenannte Deutsch-Deutsche Krieg mit Österreich, was natürlich für die Zeitgenossen in dieser nationalistisch aufgeheizten Zeit ein Riesenproblem war, dass Deutschsprachige gegen Deutschsprachige gekämpft haben, war aber wahrscheinlich doch notwendig, um den deutschen Dualismus aufzulösen und diese Reichsgründung auch möglich zu machen. Und dann eben 71 der Deutsch-Französische Krieg mit dem Sieg bei Sedan, als Bismarck es geschafft hat, Napoleon III. So stark zu reizen, dass er tatsächlich auch Preußen den Krieg erklärt hat, was dann die süddeutschen Fürsten noch in die Fänge Bismarcks getrieben haben, die dann natürlich gegen diesen vermeintlich äußeren Feind mit den anderen Deutschen hier kämpfen mussten. Zusätzlich haben wir noch die Industrialisierung, die natürlich hier Fahrt aufnimmt, aber vielleicht kannst du da auch was dazu sagen.
Industrialisierung ist ein guter Punkt. Ich habe gehofft, dass der Punkt auch von dir kommen wird. Nämlich, die Industrialisierung ist ein Grund, warum das Lehrerseminar gegründet wurde. Man braucht nämlich gut ausgebildete Fachkräfte. Die Wirtschaft fragt gut ausgebildete Leute nach. Und um die Leute gut auszubilden, braucht man gut ausgebildete Lehrer. Und jetzt werden eben verstärkt wieder Lehrerseminare gegründet. Dass jetzt dieses Lehrerseminar nach Künzelsau kam, ist auf den ersten Blick seltsam und auf den zweiten Blick eigentlich auch. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wo diese ganzen Lehrerseminare sind, ja, dann fällt auf, die sind eigentlich eher alle im südlichen Baden-Württemberg. Esslingen wäre zum Beispiel so ein ganz bekanntes Lehrerseminar. Und hier bei uns in Künzelsau haben wir ein leeres Schloss stehen. Das ist ein paar Jahre davor in den Besitz der Stadt gekommen. Die Herren von Hohenlohe haben das verkauft. Und man hat ein Gebäude, das man wieder mit Leben füllen muss. Und man hat dann kurze Zeit auch überlegt, was macht man jetzt in dieses Gebäude rein? Und viele Zeitgenossen haben gesagt, und das hast du gerade den Krieg angesprochen, den können wir hier jetzt wieder aufnehmen, in das Schloss, da muss eine Kadettenanstalt. Passt das, unser Schloss und eine Kadettenanstalt, passt das zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Das hätte man sicherlich hier gut unterbringen können. Es passt auch in den Militarismus der Zeit, wo das Kaiserreich auch geprägt war, und besonders der ländliche Raum ist natürlich auch geeignet, um militärische Übungen vorzunehmen. Gerade wenn man dann zum Beispiel auch scharf schießt, das wäre natürlich in dicht besiedeltem Bereich eher schwierig. Außerdem hat das Militär normalerweise auch spezifische Ansprüche an einen Truppenübungsplatz oder dergleichen, dass da auch eben eine gewisse Landschaft vorhanden sein muss, vielleicht ein Wäldchen oder sanfte Hügel. Und solche Dinge, das findet man natürlich in einem bebauten Gebiet auch nicht. Gleichzeitig kann man natürlich auch den ländlichen Raum mit so einem Standort dann erschließen, beziehungsweise auch die Ressourcen des ländlichen Raumes dann im Prinzip nutzen.
Man hat sich dann aber gegen die Kadettenanstalt entschieden und hat das bekannte Lehrerseminar hier gegründet. Bei diesen Seminargründungen, es ist wichtig zu verstehen, dass hier kein ausgeklügeltes Planungskonzept bestand, wo jetzt diese Lehrerseminare gebaut werden. Künzelsau eben das freie Schloss. Und als dann klar war, das Lehrerseminar kommt hierher, da war das für die Lehrerverbände war das ein Problem. Weil man hat gesagt, Künzelsau, da ist doch gesellschaftlich, kulturell und bildungsmäßig eigentlich zu wenig los. Wir können den Leuten hier eigentlich wenig bieten. Aber trotzdem, man hat sich durchgesetzt. Und bald sind die ersten 50 Seminaristen hier eingezogen.
Und wie ging das jetzt dann genau los? Hat man da das Schloss vielleicht auch erstmal umbauen müssen?
Ja, genau, vollkommen richtig. Altes Renaissance-Schloss, das ist keine Bildungsanstalt. Es fanden zweijährige Umbauarbeiten statt. Musst dir vorstellen, man braucht Hörsäle, man braucht Schlafsäle. Die existieren ja noch alle nicht. Du hast gerade vorhin gesagt, es hat dich verwundert am Anfang, dass kein Unterricht im Schloss stattfindet. Drei Klassenzimmer haben wir ja heute noch im Schloss. Damals fand aber der Unterricht im Schloss statt. Wir hatten Vorlesungssäle, wir hatten die Schlafsäle, die Verwaltung war im Schloss. Eigentlich hat sich das komplette Leben im Schloss abgespielt. die Nebengebäude vom Schloss, also das damalige Kanzleigebäude, heutiges Perso-Gebäude, wie wir es nennen, in dem heute Kollegen, also Lehrer leben, aber auch teilweise Schüler, oder der damalige Marstall, in dem sich heute unsere Aula befindet, waren dann auch noch Teile des Seminars, aber eben das Seminarzentrum war zur damaligen Zeit das Schloss.
Und jetzt kommen diese Lehramtsstudenten nach Künzelsau. Das hört sich ja natürlich jetzt erstmal auch komisch an, weil wir ja eben unser Studium auch an Universitäten in eher größeren Städten dann auch absolviert haben.
Vollkommen richtig. Du und ich, Abitur gemacht. Anschließend sind wir an die Universität gegangen, haben dort Lehramt studiert. Das heißt, wir haben in unseren 20ern angefangen zu studieren, waren dann ja, Ende der 20er mit unserer Ausbildung fertig, sind an die Schulen gekommen. Das war damals anders. Lehrer waren Ausbildungsberuf. Es war kein klassisches Studium. Die Seminaristen, die hierher kamen, die waren im Schnitt 14 oder 15 Jahre alt. Das heißt, die haben an ihrer Volksschule, an ihren kleinen Heimatorten, haben so die 8. Klasse absolviert und standen dann vor dem Problem, vor dem viele Schüler auch noch heute stehen, wenn die Schulzeit fertig ist: Was mache ich jetzt aus mir? Und wenn man sich da jetzt dafür entschieden hat, Lehrer zu werden, musste man zuerst in eine sogenannte Aspirantenanstalt. Aspirantenanstalt, musst du dir vorstellen, das ist wie so eine, ganz grob gesagt, ein privates Nachhilfeinstitut bei einem Volksschullehrer. Bei dem wohnt man in ein Jahr und der bereitet einen dann vor auf die sogenannte Präparandenprüfung. Ja, in der Präparandenprüfung habe ich dann wiederum 2 Jahre, wo der Stoff nochmal vertieft wird. Wenn ich die erfolgreich durchlaufen habe, komme ich dann hierher ans Lehrerseminar. Ab ca. 1900 hatten wir dann auch hier in Künzelsau so eine Präparandenanstalt. Das war dann gleich neben dem Seminar, war dann in der heutigen Aula. Ich habe uns mal den Fächerkanon mitgebracht, was die Seminaristen eigentlich hier gelernt haben.
Religionslehre und Bibelkunde, Kirchengeschichte, eine Stunde Geschichte.
Also gerade an diesen Religionslehre und Kirchengeschichte sieht man natürlich diesen starken Bezug zur Kirche. Bis dann 1805 die Lehrerbildung in staatliche Hände fiel, war sie natürlich in kirchlicher Hand, oder? Natürlich, sie war in kirchlicher Hand. Und das Künzelsauer Lehrerseminar war auch ein evangelisches Lehrerseminar. Das heißt, wir hatten hier auch tatsächlich nur evangelische Seminaristen. Und bei diesen beiden Fächern, bei der Stundenzahl, sieht man ja 4 Stunden Religionslehre, Bibelkunde. Das ist schon einiges im Vergleich zu heute. Ja, es geht dann weiter mit, du hast schon gesagt, Geschichte. Klassischen Deutschunterricht gab es nicht. Es gab die Grammatik, es gab Aufsatz und es gab Orthographie. Also man hat den Deutschunterricht in 3 Fächer geteilt. Wir hatten auch Geografie dabei, das freut dich jetzt natürlich, oder?
Als Geografielehrer. Sogar mit 3 Stunden, aber nur in einem Jahr.
Nur im ersten Jahr. Ja. Und wir haben die mathematische Geografie. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ja, wahrscheinlich Maßstab ausrechnen oder sowas. Also mir ist da auch jetzt nichts bekannt tatsächlich. Was mir noch auffällt, ist ein massiver Schwerpunkt in der Musik. Harmonielehre, Singen, Orgel, Klavier, Violinspiel, alles eigenständige Fächer.
Ja, diesen musischen Schwerpunkt haben wir ja noch heute. Das wäre so ein verbindendes Glied, was das Schlossgymnasium heute noch mit dem Seminar verbindet. Ist aber historisch begründet. Die Volksschullehrer waren in diesen kleinen Dörfern, in denen sie dann unterrichtet haben, auch automatisch die Organisten. Also die müssten auch Kirchendienst leisten. Dafür muss ich natürlich Orgel spielen können. Dafür muss der Lehrer ausgebildet sein, hat das Seminar übernommen. Daniel, du bist ja einer unserer Seminarlehrer, du bist ja heute einer unserer Internatslehrer. Die Seminaristen haben damals schon im Internat oder hier in der Schule gelebt, heute wird man Internat sagen. Das war auch so ein verbindendes Element, was wir die komplette Schulgeschichte hindurch sehen können, nämlich es haben immer Schüler hier geschlafen. Beschreib doch mal den Tagesablauf, den heute so ein Internatsschüler hat, ganz grob.
Ja, es geht natürlich mit dem Frühstück im Speisesaal dann los, nachdem so die erste Körperhygiene hoffentlich vorgenommen worden ist. Und dann ist natürlich erstmal der Schulalltag auch gar nicht so unterschiedlich zu den normalen Schülern. Externe und interne treffen sich dann im Klassenzimmer, haben dann die Fächer gemeinsam natürlich. Die internen sind etwas direkter in das Essen mit eingebunden, weil das natürlich über die Eltern schon vorher bezahlt wird. Die externen können sich ab Klasse 10 dann auch abmelden vom Essen und anderweitig
Ich höre aus deinen Ausführungen heraus, es gibt durchaus Freiheiten, die die Schüler heute genießen. Ich habe dich deshalb gefragt, weil Freiheiten zur Seminarzeit, ich weiß nicht. Der Tag beginnt für die Seminaristen um 5.30 Uhr, Frühstück um 6 Uhr. Da würden heute einige stöhnen.
Ja, die Frühstückszeiten sind natürlich etwas ausgedehnter. Ja. Man kann bis 8 Uhr, glaube ich, auf jeden Fall frühstücken. Natürlich ist es dann etwas spät, wenn man zur ersten Stunde Unterricht hat.
Jetzt halte ich fest, 6.30 Uhr beginnt die erste Unterrichtsstunde. Die Schüler haben 4 wissenschaftliche Lektionen bis 11.45 Uhr. Dann gab es Mittagessen. Die Seminarküche war damals sehr fleischlastig. Ich habe den Eindruck, wenn man so die alten Quellen liest, man ist da durchaus stolz drauf. Fleisch stand damals nicht täglich auf dem Speiseplan in den Familien. Und eine ganz witzige Sache, die ich auch noch in den Quellen gelesen habe, die Schüler durften auch 3-mal die Woche Alkohol zum Mittagessen trinken. Also es wurde Most oder Bier ausgeschenkt. Und diese Versorgung, das war dem Seminar wichtig. Der Erfolg wurde dadurch dokumentiert, dass die Schüler regelmäßig gewogen wurden. Es wurden richtig Statistiken angelegt, um diese Gewichtszunahme zu protokollieren. Ergo, gutes Essen, Gewichtszunahme, die Welt ist in Ordnung. Heute gibt es aber keinen Alkohol mehr bei uns zum Essen.
Nee, ist im Internat natürlich auch verboten.
Ja, also da sehen wir, die Zeiten haben sich durchaus geändert. Dann Nachmittagsunterricht beginnt dann um 13.30 Uhr, dauert bis 17 Uhr. Die Schüler haben danach 1,5 Stunden Freizeit zum ersten Mal, die sie aber logischerweise mit Lernen nutzen müssen. 18.30 Uhr hatten sie dann noch kurze Möglichkeit zu duschen. Wir hatten Seminar Duschen, auch das war so ein Standortvorteil vom Seminar Künzelsau. Es gab hier Duschen, hört sich heute verrückt an, aber in dem Schlossumbau, den wir vorhin skizziert hatten, hat man dann auch tatsächlich erstmal Wasserleitungen legen müssen. 19.15 Uhr, Abendessen, anschließend Abendandacht und es war Bettgehzeit.
Ist natürlich aber trotzdem sehr, sehr attraktiv, auch wenn das jetzt sehr enges Korsett sich anhört für jemanden, der aus der Landwirtschaft kommt. Alleine der Faktor, dass man von körperlicher Arbeit auf dem Feld befreit ist, die natürlich auch der Witterung ausgesetzt ist, jetzt vielleicht sogar in den Komfort dann von Duschen etc. kommt, trotzdem geregelte Nahrung hat und alles. Also und dann noch den Zugang zur Bildung, das ist, denke ich, sehr attraktiv gewesen. Da hat man gerne diese engen Zeiten wahrscheinlich in Kauf genommen.
Ja, also die Anmeldezahlen waren tatsächlich beachtlich für das Seminar. Wenn man sich aber den soziologischen Hintergrund unserer Seminaristen hier anschaut, dann fällt trotzdem auf, das sind hauptsächlich Bauernfamilien, kleine Handwerksfamilien, vielleicht noch kleine Kaufleute, die ihre Kinder hierher schicken. Für eine Oberschicht war das Seminar anscheinend nicht sonderlich attraktiv. Da haben die Kinder dann wohl klassisches Abitur gemacht, müssen wir vielleicht erwähnen. Der Abschluss am Seminar war nicht gleichgesetzt mit dem Abitur. Die Schüler konnten nicht studieren. Es war ja, wie gesagt, nur eine Ausbildung. Und diese Oberschicht fehlt hier am Seminar. Trotzdem haben wir natürlich einige bekannte Seminaristen, aber ich schaue auf die Uhr, 18 Minuten, wir haben uns 20 Minuten vorgenommen. Ich glaube, wir müssen eine zweite Folge machen, in denen wir die Seminaristen vorstellen.
Ich denke auch, dass es eine gute Idee ist, ja.